Süßwasshase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms.
Ja, das sind wir.
Und die Hasen.
Es ist eine absolute Premiere heute, denn Leute, haltet euch fest. Die zwei Hasen teilen sich heute das erste Mal ein Mikro. Haben wir das schon jemals gemacht?
Also wir teilen uns ein Mikro, was uns natürlich überhaupt nicht schwerfällt. Und wir sind dann auch noch an einem Ort, den viele von euch kennen werden, weil hier ist heute alles anders und ein bisschen chaotisch.
Ja, genau. Wie kommt's? Du musstest einspringen.
Ich musste einspringen bei meiner absoluten Lieblingssendung, der Küchenschlacht, und musste einspringen, weil unser Freund Richard Rauch, der ja auch schon hier bei uns im Podcast war, aus der Steiermark leider krank im Bett liegt. Von hier aus liebste Grüße, lieber Richard, dass du schnell wieder fit wirst. Und dann bin ich eingesprungen und dann haben wir uns einfach auch noch jemanden hier aus dem Küchenschlachtteam.
Ja, und das ist ja wirklich praktisch, dass du hier aus Hamburg bist und dann hier mal schnell zur Produktion fahren kannst. Erstmal natürlich auch ein dickes Dankeschön an die Fernsehmacher, die Produktionsfirma von der Küchenschlacht, die uns hier einen Raum zur Verfügung gestellt hat, in dem wir quatschen können. Und du hast es schon angekündigt, wir haben einen speziellen Gast, der führt eine echte Perle hier in Hamburg, das Zeig Casual Fine Dining in Winterhude. Er hat sich aus dem Norden durch harte Küchenstationen nach ganz oben gekämpft, bis in den Olymp zum Michelin-Stern. Seit 2022 hat er ihn. Er hat auch noch den grünen Michelin-Stern für sein nachhaltiges Kochen. Ihr kennt ihn aus der Küchenschlacht natürlich im ZDF und aus der wunderbaren NDR-Doku über die Spitzengastronomie am Pass. Er wird in diesem Jahr vom Rolling Pin als einer der besten 100 Chefs in Deutschland ausgezeichnet. Conny, wer sitzt da uns gegenüber?
Ich freue mich riesig. Da gegenüber sitzt Maurizio Oster.
Hallo Maurizio.
Hallo ihr beiden. Schön.
Ja, wir freuen uns, dass du Zeit hattest und Bock hattest, zu uns zu kommen. Bist du mitten in der Aufzeichnung? Hast du Zeitdruck oder können wir ein bisschen entspannt plaudern?
Also ein bisschen Zeitdruck ist da, aber ich würde sagen, wir machen uns den Zeitdruck einfach entspannt.
Ja, das ist doch gut. Wir hätten uns keinen besseren Gast wünschen können, jetzt vor allem zu dieser Zeit gerade im Jahr. Grünkohl, Steckrübe, Zwiebel und Co. wecken in ihm die Kindheitsgefühle. Das habe ich ja schon mal gelesen über dich. Das heißt, dieser Jahresabschnitt jetzt, das ist so deine Zeit, auf die hast du richtig Bock?
Tatsächlich, das ist wirklich meine Jahreszeit, weil ich, also Grünkohl, Steckrübe, Zwiebeln, das ist das, was ich liebe, das, was ich zubereite. Und ja, das ist auch am Ende das, was man bei uns im Restaurant bekommt.
Das Zeig in Winterhude. Jetzt müssen wir den Leuten, glaube ich, erzählen, Conny, Winterhude ist ja ein ganz spezieller auch Stadtteil hier in Hamburg, oder?
Ja, also Winterhude grenzt an Eppendorf.
Also das ist schon mal als Erd,
also wir sind Nachbarn.
Das ist jetzt nicht weit, das ist theoretisch eine Straße gerade durchfahren.
Ja, und es ist, sage ich mal, so ein bisschen auch so ein, kann man sagen, das ist ein Schickimicki-Stadtteil?
Nö.
Nee?
Kommt drauf an, wo man sich in Winterhude befindet. Also ich finde, es ist jetzt kein schlechter Stadtteil.
Also sagen wir mal so, Schickimicki hört sich ja immer so ein bisschen abfällig an. Also es ist auf jeden Fall ein sehr schöner, schicker Stadtteil von Hamburg. Das auf jeden Fall. Also die ganze Ecke, Winterhude, Eppendorf, Harvestehude. Also das ist ja alles sehr, sehr nah an der Alster gelegen. Und somit einfach unheimlich schön. Ganz viele Brücken und Wasser. Und
schöne Fassaden.
Ja.
Es ist halt Lebensqualität pur. Also wenn man im Sommer da am Leinpfad entlang geht, also das Wasser, alles ist grün. Man sieht da die Menschen, die auf ihren Stand-Up-Paddeln unterwegs sind. Ich liebe es einfach, da einfach auch nur spazieren zu gehen. Und es ist ein wunderschöner Stadtteil. Und natürlich zieht so ein schöner Stadtteil dann auch ein Klientel an, die halt auch sowas genießen wollen und können.
Ja, und wer richtig Glück hat, der sieht zum Beispiel auch mich ab und zu nicht beim Stand-Up-Paddeln.
Also
in dem Moment, wo ich gerade wieder reinfalle. Weil ich bin eine ganz schlechte Sportlerin. Und ich habe dann irgendwann das erste Mal ausprobiert, bin ich einfach draufgesprungen, natürlich sofort ins Wasser, weil ich keine Ahnung hatte, wie das funktioniert. Dann haben wir uns aber ganz schnell zwei Renn-Stand-Ups gekauft.
Sowas gibt es?
Ja, das sind so ganz schnelle, ganz schmale. Das funktioniert einfach gar nicht. Ich habe da einmal jetzt drauf, wir haben die bestimmt schon 5 Jahre, die hängen bei uns in der Garage, nie benutzt, aber ich habe auch noch etwas und da paddel ich dann manchmal in der Ecke da bei Maurizio vorbei, ein ganz altes Genusskanu. Das ist mehr nach meinem Geschmack.
Mit Genusskanu,
mein Mann
mit einer
paddelt,
drin, oder?
Ich nehme immer einen Picknickkorb mit und eine Flasche Wein und das macht Spaß.
Das hört sich sehr, sehr gut an. Beim nächsten Mal komme ich mit.
Gerne.
Vielleicht wäre ja auch so ein kleines Elektrobötchen was für dich.
Darf man ja nicht.
Darf man nicht?
Nein, auf der Alster.
Ach so.
Kein
Okay. Nur die Wasserschutzpolizei. Okay. Und ich glaube, die Trainer von den Ruderbooten.
Genau.
Du hast, habe ich gelesen, Maurizio, eine ganz tolle Gewohnheit. Und zwar, bevor deine Gäste kommen, habe ich gelesen, setzt du dich nochmal bei dir ganz in Ruhe hin, draußen auch auf die Terrasse oder meinetwegen ins Restaurant und genießt nochmal genau diesen Augenblick, bevor es quasi rund geht bei dir. Warum?
Es ist einfach ein unglaublich schönes Gefühl. Also Punkt 1, der eigene Laden, also sich da wirklich vorzusetzen. Wir haben so Fahrradständer. Ich setze mich gerne direkt vor das Restaurant auf die Fahrradständer und gucke dann aufs Restaurant und schaue mir einfach an, ja, was in den letzten 7 Jahren alles so passiert ist. Und auch gerne mal mit einem Gläschen Champagner. Also das ist halt, warum nicht? Also so vom Service ein
kleines Gläschen so Champagner. Geil, als ich das gelesen habe. Ich fand das so geil.
Ja, aber wir arbeiten den ganzen Tag und wir machen so viel, sind die ganze Zeit unterwegs, immer unter Strom und immer unter Stress. Und dann darf man sich doch auch mal diesen kleinen Moment nehmen. Das ist wie auf eine Parkbank sich setzen und einfach mal einatmen, was um einen rum passiert. Und das mache ich dann halt einfach direkt vor meinem Restaurant und gucke mir das dann an. Und manchmal fällt einem was ein, manchmal fällt einem was auf. Was könnte man noch verändern? Oder. Und ja, diese Momente sind einfach unbezahlbar. Und manchmal gucken die Gäste da ein bisschen verwirrt, wenn ich dann davor sitze auf dem Fahrradständer und mit einem Glas Champagner in der Hand und die der Meinung sind, ich müsste eigentlich drin stehen und schon am Rotieren sein. Und dann begrüße ich die und sage, okay, dann muss ich jetzt mal loslegen.
Toll. Hast du sowas auch, Conny? Machst du das hin und wieder? Oder so Streifgänge durchs Restaurant?
Ja, also ich bin ja sowieso so ein bisschen im Restaurant-Hopping-Modus unterwegs. Wenn ich so wie heute zum Beispiel einen Kochkurs habe, dann gehe ich immer mal zwischendurch rüber ins Restaurant. Auch da treffe ich dann Stammgäste. Das ist das Wichtigste, finde ich, was ein Restaurant haben muss. Tolle Stammgäste. Dann lasse ich mich auch gerne mal so wie gestern zum Beispiel zum Gläschen Champagner einladen. Ja.
Sehr schön.
Ja, das Schöne ist halt bei uns auch, es ist wirklich ruhig. Also wir sind ja wirklich in der Siri-Straße. Das ist diese berühmte Straße, die zweimal am Tag die Richtung wechselt. Und es ist nicht diese klassische Umgebung, wo viel los ist, wo viel Laufkundschaft ist, sondern es sind die Menschen, die dort wohnen, die von der U-Bahn kommen, nach Hause gehen. Und mehr ist da nicht. Also im Gegensatz jetzt zum Beispiel bei Conny vom Laden, da ist ja wirklich Trubel so in dem Sinne. Das heißt, wenn ich mich da vorstelle, dann kann es auch mal sein, dass ich da 3, 4, 5 Minuten sitze und da kommt keiner. Da läuft keiner vorbei. So, und das ist ja das Schöne. Das ist dann wirklich, wirklich ruhig. Ich habe mal am Jungfernstieg gearbeitet und da ist immer was los. Und diese Hektik, dieses Trubelige, das meiner Meinung nach überträgt sich das auch mal ein bisschen aufs Restaurant. Und das macht unser Restaurant auch für mich zu so einem Ort der Ruhe und wirklich, wo man so ein bisschen zu sich kommen kann.
Stimmt, wenn Leute uns jetzt von außerhalb zuhören und die vielleicht noch nie in Hamburg waren, es gibt Straßen, die sind einmal in eine Richtung befahrbar von einer bestimmten Uhrzeit an und dann von einer anderen Uhrzeit in die andere Richtung. Das ist ein bisschen schräg in der Stadt.
Ja, ne? Gibt's auch immer wieder Unfälle und erschrockene Menschen, die das eben nicht kennen, aber ja, das ist einzigartig.
Du machst, Maurizio, Fine Dining, aber verzichtest in einer bestimmten Zeit auch auf so diese typischen Klassiker wie Hummer, Kaviar, Trüffel und so weiter. Warum machst du das?
Ja, genau. Also wir kochen wirklich bodenständig in dem Sinne, dass wir halt mit Produkten arbeiten, die wir alle wahrscheinlich im Laufe des Jahres so im Kühlschrank haben werden. Also aktuell haben wir rote Beete, wir haben Wirsing, wir haben eine Scholle, wir haben eine Ente auf dem Menü, das Wetschke. Das sind alles Produkte, die jetzt nicht irgendwie, wo man Schwierigkeiten hätte, die zu besorgen. Und das ist aus dem Grunde entstanden, dass als ich angefangen habe, bin ich mit wirklich sehr schmalem Budget ins Rennen gegangen. Und da war so die Idee, ich möchte auf einem gewissen Niveau mitspielen, kann es mir aber nicht leisten, eine Dose Trüffel zu kaufen, eine Dose Kaviar zu kaufen oder Trüffelknollen. Und da habe ich mir überlegt, naja gut, dann versuche ich halt einen Sellerie, eine Beete, einen Pilz einfach auf das Niveau von Trüffel, Kummer und Kaviar zu heben. Und das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen.
Das ist eine clevere Strategie.
Ne? Das ist sehr, sehr clever. Ich hätte gerne Maurizio früher in meinem Leben kennengelernt, dann hätte ich die Fehler nicht gemacht, solche Luxusprodukte einzusetzen.
Weil der Wareneinsatz schwierig ist und die Refinanzierung schwierig ist.
Das ist ja ein offenes Geheimnis. Als wir 2000 das erste Poletto-Restaurant eröffnet haben, ich kam aus einem 3-Sterne-Restaurant. Ich habe immer nur in Restaurants gearbeitet, wo diese Luxusprodukte im Einsatz waren. Und irgendwie konnte ich gefühlt gar nicht anders kochen. Heute sehe ich das auch viel entspannter und finde es toll, also dass man nicht mehr nur diese Produkte verwendet. Und das hat damals schon meinen Wareneinsatz sehr hochgetrieben. Denn man kann sich vorstellen, wenn man ein neues Restaurant hat, ist das ja auch nicht sofort jeden Tag gefüllt. Und wenn man dann so einen Königssteinmutter, der damals schon 98 Euro das Kilo gekostet hat, an Tag 2 max 3 nicht verkauft hat, dann geht das schon ganz schön ins Portemonnaie.
Ganz genau. Und das ist halt auch so ein bisschen unser Geheimnis gewesen, dass wir die Anfangszeit überstehen konnten. Ich habe mir Fisch angekauft für 150 Euro in der Woche für die ganzen Gäste, die ich bewirtet habe, für die ganze Woche. Und habe dann natürlich dann auch die Portion nicht so groß geschnitten, dass man jetzt sagt, okay, das ist jetzt eine Portion, von der man satt wird, sondern halt die Masse macht's dann. Aber nicht mit Fleisch oder Fischprotein, sondern halt dann mit Gemüse. Und so ist dieses Konzept entstanden und warenwirtschaftlich ist es halt einfach ein Gamechanger. Also bei uns ist das, was wirklich teuer ist, sind die Menschen, die bei uns arbeiten. Weil wir viel Energie und viel Zeit da reinstecken, dass wir das Gemüse so schmeckt, dass man auf Fisch und Fleisch einfach auch verzichten kann.
Also quasi ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht, aber vielleicht auch, weil du ja vielleicht vorbelastet warst, so ein bisschen vom elterlichen Gemüsegarten, durch den du immer gestromert bist.
Naja, klar, also es sind natürlich mehrere Faktoren, die da reinspielen. Also einmal sind das wirklich die Produkte, mit denen ich arbeite. Das sind auch die mir wirklich gefallen. Und ich denke, das macht dann auch unsere Küche so authentisch, weil das wirklich alles, was ich koche oder was wir kochen, sind da halt, also ich könnte das jeden Tag, wenn ich gefragt werde, ist das beste Restaurant, ohne es jetzt bescheuert zu meinen, aber sage ich mal, ja, meins natürlich. Aber weil ich halt selber so gerne das esse und ich könnte abends immer noch die Soße nochmal auslöffeln von den Töpfen, die wir noch haben, weil ich es halt super lecker finde. So, und das ist halt, und das ist das Wichtige. Also es bringt ja nichts, wenn man irgendwie etwas kocht, wo man der Meinung ist, das zu kochen, um halt irgendwie das Ziel XY zu erreichen, sondern ich möchte ja, dass die Gäste zu uns kommen, um das zu essen, was wir machen. Und das sind halt diese Geschmäcker. Und das ist halt, das beinhaltet nun mal ein Grünkohl, das beinhaltet eine Steckrübe, das beinhaltet dann auch mal Kohlrabi oder auch mal öfters Kohlrabi und weniger dann Cabanero oder Wagyu. Aber man, das soll bloß nicht falsch verstanden werden, weil ich hatte vor kurzem für die Jeune Restaurateur eine Veranstaltung, da sollte ich dann mit Cabanero und Wagyu arbeiten. Und ich habe mir so ein Ding gebraten und dachte so, oh, pff, scheiße, ist das lecker. So, lange nicht mehr gegessen und so zubereitet. Das sind tolle Produkte, hat alles seine Daseinsberechtigung. Und wenn man, das ist ja das Schöne und das ist auch das Schöne an der Stadt hier in Hamburg, wenn man kulinarisch sich irgendwie, wenn man essen gehen möchte, hat man so viele Möglichkeiten. Man kann entscheiden, möchte man halt bei uns mehr mit den bodenständigeren Produkten und dann überrascht werden. Möchte man aber auch wirklich halt so die High-End-Produkte essen, da gibt es diverse Möglichkeiten. Und das macht dann so eine kulinarische Hochburg wie Hamburg dann auch aus.
Ich finde, das ist so ein schönes Bild, der Chef, der abends durch seine Küche geht und da noch die Soßenreste sich vornimmt. Das finde ich großartig.
Ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass Tobias mein Sommelier nicht schneller ist.
Okay. Ja, da erinnere ich nochmal an Polettos Kochschule, wo wir immer gekocht haben, 3 Sendungen am Tag. Und wer stand als erster in der Tür mit einem Löffel um den Hals gehängt? Unser Regisseur, ja, genau. Volker Weiker. Ja.
Das ist übrigens heute noch so. Er ist ja auch ab und zu mal hier in der Küchenschlacht tätig. Und die Sendung ist kaum zu Ende und Volker kommt mit seinem Löffel.
Also ich hatte den Gemüsegarten angesprochen von deinen Eltern. Bist du durch die angefixt worden kulinarisch oder wodurch?
Na, also das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dass durch diesen Gemüsegarten, dass ich gesagt habe, okay, das ist das, was ich kochen möchte, sondern es war dann irgendwann so ein Aha-Moment, wo ich dann gemerkt habe, naja gut, aber das ist das, was ich zu Hause immer früher gegessen habe. Und das ist dann schon die kulinarische Identität, wenn man so möchte. Ich bin jetzt auch nicht derjenige, der gesagt hat, klassisch, ich möchte Koch werden, sondern war damals, als ich zur Schule gegangen bin und dann in der Oberstufe war, wurde ich dann vor die Wahl gestellt, Abitur oder Ausbildung und ja, ich war ein fauler 17-Jähriger, also zumindest faul in der Hinsicht, dass ich halt keine Lust mehr hatte zu lernen und habe mich dann für die Ausbildung entschieden. Und da gab es dann halt das Kriterium für mich, ich habe keine Lust auf dem Bau zu stehen und mir die Finger abzufrieren, sondern ich möchte irgendwo sein, wo es warm ist und wo ich vielleicht mich kreativ noch ein bisschen entfalten kann. Und deswegen bin ich dann ein bisschen aufs Kochen gekommen und ich habe dann mein Praktikum gemacht und da ist dann sofort dieser Funke übergesprungen. Es wird immer so geredet von diesem berühmten Funke, der springen muss. Und bei mir hat es wirklich direkt Bäm gemacht und ich war angefixt und mir hat es richtig viel Spaß gemacht und ich wollte immer mehr arbeiten. Also bei uns wurde sehr darauf geachtet, dass wir nicht zu viel arbeiten als Auszubildende und ich war immer ein bisschen neidisch auf die anderen, die so 12 Stunden gearbeitet haben und ich wurde schon da 8-9 Stunden nach Hause geschickt. So. Und das ist halt, glaube ich, da ist es dann so entstanden und dann habe ich mich natürlich auch ein bisschen ausprobiert, habe mal ein bisschen asiatisch gekocht, mal auch ein bisschen mediterran und war auf diversen Stationen. Aber das, was mir wirklich Spaß gemacht hat und wenn ich dann irgendwann mal, als ich angefangen habe, eigene Gerichte zu kreieren, waren es halt diese Produkte, mit denen ich gearbeitet habe.
Das ist die beste Strategie, einen Job sich auszusuchen, wo man die Arbeit nicht als Arbeit empfindet.
Total, ich glaube,
das ist ja bei dir genauso.
Ja, Also ich habe also jedes Mal, wenn ich Revue passieren lasse, was ich so in meiner ganzen Kochzeit alles so erlebt habe und nachdenke, würdest du das nochmal tun, kann ich immer nur sagen, immer wieder, weil es ist einfach der schönste Beruf der Welt, der auch gefühlt einfach, also es ist eine Berufung, aber es ist überhaupt nie so, dass ich sage, oh, jetzt habe ich irgendwie keine Lust oder oh, nee, schon wieder, weil es auch so abwechslungsreich ist. Also jeder Koch, der sagt, das ist ein langweiliger Beruf, der ist auch wenig kreativ und
zu 100%. Und das ist also die schönste Situation oder also eine Situation, die das halt einfach nochmal so aufzeigt, ist, meine Frau sagt häufig zu mir, wenn sie dann mit den Kindern unterwegs ist und ich sage dann, naja gut, aber ich bin jetzt auch im Restaurant und dann sagt sie, ja, aber du liebst ja deine Arbeit. Ja, okay, also das ist halt, ich fühle diese Arbeit nicht als Belastung, vollkommen klar. Also,
und du machst sie auch zusammen mit deiner Frau?
Oder? Ich mach's genau, also das ist halt das vollkommen, aber wahrscheinlich ist der Part, den ich mache, meine Frau, die ist, kommt ja eigentlich aus dem Service. Dadurch, dass wir jetzt, dass wir auch zwei Kinder haben, ist sie jetzt mehr dafür zuständig, dass sie sich um die Buchhaltung, Personalwesen kümmert. Sie hat die Service-Seite gelernt und sie liebt die Service-Seite. Also die würde auch unglaublich gerne wieder abends im Service stehen, aber das lässt sich gerade mit den Kindern halt nicht vereinbaren. Und bin ich derjenige, der dann im Restaurant stehen darf.
Lass uns noch mal ein bisschen weiter über deine Kindheit sprechen. Dann gibt's da irgendwie so besonderen Geschmack, den du dir konserviert hast, den du auch in deine Gerichte immer wieder einbaust? Gibt es sowas, was also du total lecker findest?
Einen direkten Geschmack würde ich nicht sagen, aber es gibt so eine runde Deftigkeit, sage ich mal. Also es ist so, es kann alles sein. Es kann eine Bolognese sein, es kann aber auch ein Hühnerfrikassee sein oder halt das Grünkohl, wenn es so perfekt rund abgeschmeckt ist und auch wenn sich das bescheuert anhört, aber wenn man diesen Mund voll hat und man ihn am liebsten noch voller machen möchte, weil es halt einfach so lecker ist, das ist halt so dieser Punkt. Das ist den ich so mir bewahrt habe. Das ist immer das, wonach ich dann immer suche.
Ich weiß genau, was du meinst.
Ja, ich hatte dieses Gefühl übrigens heute schon mal. Ich durfte ja heute schon einmal in der Jury sitzen, war der Küchenschlacht. Und mein heutiger Gewinner war ein Krautkrapfen. Das war so lecker, dieser Krapfen toll gearbeitet und diese Füllung mit dem Sauerkraut und dem Speck. Und es war einfach so, wirklich so, dass du sagst, oh nee, mach schnell nochmal hinterher, damit es nicht irgendwann weg ist.
Ja, ich kenne das auch. Oh. Gab es irgendwas, was du als Kind so gar nicht mochtest, wo du gesagt hast, bleib mir weg, weiß ich nicht, so die klassischen Dinge, Rosenkohl oder was auch immer, was man als Kind halt nicht mag?
Also ich glaube so, also auf jeden Fall Bohnen eingelegt, also Kidneybohnen, Chili con Carne geht gar nicht.
Nee, das, bis heute
nicht? Bis heute, nein. Also es ist halt, da hatte ich ja hier tatsächlich auch schon mal so einen Moment. Da sollte ich ein Gericht probieren mit Käferbohnen, das sind diese großen und ich mag diese harte Schale und dieser mehlige Kern, boah, pfui deive. So, ich habe es aber extra gesagt, dass ich das nicht bewerten würde, habe aber auch viele Hassmails dafür bekommen, dass ich gesagt habe, Käferbohnen.
Aber man darf auch verraten, das erinnere ich auch, als Maurizio bei mir mal als Juror saß, haben die Kandidaten sehr viel Gedanken gemacht über deinen Käsegeschmack. Und witzigerweise hatten Maurizio und ich gerade ganz viel über Käse gesprochen. Und dann sagten sie, nee, der mag keinen Blauschimmel. Und dann haben die noch ganz schnell geändert von Gorgonzola Pikante auf Gorgonzola Dolce, damit es wenigstens ein bisschen mildere.
Und das war gut gelungen. Also das war aber sehr gut, ja, genau. Also Käse generell mag ich schon, aber der Blauschimmelkäse, das ist auch etwas, womit man mich auf jeden Fall kriegt. Aber ich glaube, da gehöre ich auch jetzt nicht der Minderheit an.
Nee, ich glaube, Alexander Herrmann mag auch keinen Käse.
Muss man ja auch
oder
nicht.
Jedenfalls nicht jeden.
Gab es in deiner Jugend Fast Food?
Ja, selbstverständlich. Auf jeden Fall. Also das, ich glaube, ich kenne, glaube ich, niemanden, der mal einen Burger gegessen hat oder halt so einen Döner esse ich auch unglaublich gerne jetzt noch. Also das ist so ein Döner, ein richtig guter Döner. Ist auf gar keinen Fall was Negatives.
Ja, also das auch ist halt mit einem richtig gut selbstgemachten Brot.
Ja, mit einem, es gibt hier tatsächlich hier um die Ecke in der Ruhrstraße gibt es einen richtig guten Döner. Ich habe hier mal auf der Ecke gewohnt und der ist auch wirklich mit Leidenschaft dabei. Der macht sein Brot selber, der macht seine Spieße selber und der ist auch immer eine Schlange. Also der hat hier mittags irgendwie geöffnet und da ist immer eine Schlange davor. Der ist wirklich richtig, richtig gut.
Da könnten wir doch gleich nochmal vorbeifahren. Oh,
gehen wir einfach hier am Catering vorbei.
Ja, klar.
Gehen uns einen Döner holen. Du bist ein richtiger norddeutscher Junge, ne? Bist hier in der Stadt groß geworden, warst aber auch viel weg. Du hast auf der MS Europa zum Beispiel gekocht. Erzähl mal, wie war das? War das eher schön oder war das eine Herausforderung?
Es ist eine spannende Zeit gewesen auf jeden Fall. Also ich träume tatsächlich immer noch mal wieder von der MS Europa. Es ist
Ja.
Also das ist wirklich, das ist, ich weiß nicht, man könnte es vielleicht sogar schon als Albtraum bezeichnen, aber dass ich immer einen Vertrag unterzeichne und ich immer denke, warum unterzeichnest du noch mal? Du wolltest nie wieder auf der MS. Also sagen wir, es muss nicht die MS Europa sein, egal, du wolltest nie wieder auf dem Kreuzfahrtschiff arbeiten, bevor ich jetzt hier irgendwie Ärger bekomme. Nein, also es war eine spannende Zeit. Ich habe es mir tatsächlich anders vorgestellt. Ich dachte, ich kann da kulinarisch noch ein bisschen mehr lernen. Aber das, was ich da gelernt habe, ist halt einfach Durchsetzungsvermögen in Bezug auf Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen. Also das ist... Da ist jeder sich selbst der Nächste tatsächlich.
Weil man stellt sich das immer so als Traumjob vor, irgendwie kochen auf einem, ich meine, die MS Europa ist nicht irgendein Kreuzfahrtschiff, das ist ein bestimmtes Niveau, die haben keine Kabinen, sondern nur Suiten und solche Geschichten. Und
für die Menschen, die da die Kreuzfahrt buchen, auf jeden Fall,
ja. Und man denkt dann automatisch.
Für die Mitarbeitenden.
Okay, nee. Man denkt dann automatisch, das ist irgendwie so ein Traumjob. Aber
es ist, naja, also, was heißt, also es ist ja für jeden und jeder irgendwie ein bisschen was anderes. Für mich war es jetzt nicht der Traumjob. Ich habe es, also die ersten 3 Wochen waren wirklich hart und hätte ich meinen Kabinenkomparsen da nicht gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich auch abgebrochen. Aber wir haben uns gut verstanden, wir verstehen uns immer noch sehr, sehr gut. Also jetzt seit mittlerweile fast 15 Jahren ist das ja schon fast her. Aber es ist halt, du arbeitest jeden Tag, du stehst morgens irgendwie um 7 Uhr auf oder wenn du ganz schnell bist, dann irgendwie um 7:30, weil du musst um 8 Uhr da sein und dann arbeitest du bis um 14, 15 Uhr, machst kurz Pause, musst dann wieder reinkommen, machst einen Abendservice, bist dann bis um 1 Uhr dann in der Küche. Wenn du in den USPH-Gebieten fährst, dann musst du die ganze Nacht durchputzen, also und das jeden
Was
Tag.
Was sind das für Gebiete?
USPH, das ist so besondere Hygienestandards, das ist in den ganzen, also in Amerika, in Großbritannien und auch Australien. Und da kann das sein, dass die haben andere Hygienestandards und da kann es immer sein, dass jemand kommt und guckt und das muss so, also da sind unterschiedliche Vorgaben und das muss so clean sein, das Ganze. Das kann man eigentlich gar nicht bewerkstelligen. Und da war es dann wirklich so, dass wir morgens um 4 angefangen haben, bis wir dann in den Hafen reingelaufen sind, dann mussten alle auf Kabine, dann 4 Stunden warten und gucken, ob einer kommt und kontrolliert. Wenn keiner kontrolliert, durften wir wieder weiterarbeiten. Und wenn man da durchfällt, dann darf man halt nicht anlegen. Und deswegen, das kostet der Reederei, kostet das halt sehr, sehr viel Geld. Und deswegen mussten wir dann halt immer da putzen. Und das war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, das macht besonders viel Spaß. Und generell, natürlich, ich habe viel von der Welt gesehen, aber auch viel von der Welt bedeutet dann pro Tag dann irgendwie 2 Stunden.
Und dann also haben wir jetzt gelernt, dass man auf dem Kreuzfahrtschiff tatsächlich noch mehr putzen muss als in unseren Küchen.
Wahnsinn, ja klar, macht ja Sinn. Ne?
Gibt also ich unterschiedliche war auch Standards. Schon ein paar Mal als Gastköchin auf der MS Europa und ich muss sagen, also das hat mir natürlich super gefallen, weil da hast du natürlich auch eins dieser schönen Zimmer und musst ja die auch nicht teilen.
Und liegst du vor Sylt irgendwie hier in deutschen Gewässern?
Unterschiedlich, aber was ich halt so schwierig finde, wenn du da in der Küche bist, dass du nicht einmal ein Fenster öffnen kannst.
Ja.
Also das fand ich zum Beispiel etwas, was mich sehr, sehr, also es ist, und es hat auch immer so einen ganz bestimmten Geruch, wenn man da so diese Rolltreppe runterfährt in die Küche.
So gleich chlorig, genau. Weil das gehört mich damit dazu, dass man halt mit Chlor dann da reinigt und also ich meine generell, ich habe unglaublich viel erlebt, also wirklich witzige Geschichten, tolle Leute kennengelernt, also eine Zeit, von der ich auch wirklich zehre und wo man auch immer wieder was erzählen kann. Ich war damals, was jetzt nicht so, also das war wirklich auch ein einschneidendes Erlebnis, was ich halt noch nie so erlebt habe. Wir waren damals in Christchurch, als dieses kräftige Erdbeben 2011 war. Und ich habe damals gerade eine Suppe angesetzt und auf einmal ist dieser 50 Liter Suppentopf und das ist ungelogen 1/2 Meter hochgesprungen auf dieser Herdplatte. Und ich dachte, was ist denn hier los? Also sind wir gerade von einem anderen Schiff angefahren worden und da kam halt nur die Durchsage, dass wir alle nach vorne sollten und dann morgens habe ich mir immer zum Ritual gemacht, dass ich geguckt habe, wo wir sind. Und dann habe ich morgens noch geguckt, dann war so eine Kirche. Dann waren wir an Bord und dann habe ich oben rausgeguckt zu dieser Kirche. Und dann war die zur Hälfte eingefallen, dann gab es ein Nachbeben und hat es einmal Babs gemacht, dann war die Kirche weg. So, und das war ein Moment, wo ich dachte, krass. So, das sind jetzt, ja, kann man für sich bewerten, was für eine Erfahrung das jetzt ist. Aber das kann, also sowas mal gesehen, erlebt zu haben, dann kann man solche Nachrichten, die man dann tagtäglich dann auch über die diversen Medien mitbekommt, auch besser einordnen und weiß, was das bedeutet, so ein Erdbeben irgendwie mal erlebt zu haben. Und bei uns ist natürlich, oder natürlich nicht, aber ein Glück, alles gut ausgegangen. Aber an dem Tag sind halt diverse Menschen gestorben und das war einfach unglaublich. Also das werde ich nie wieder vergessen.
Gibt es auf so einem Kreuzfahrtschiff eigentlich direktes Feedback auch so? Oder ist man überhaupt so an dem Gast dran, wie du in deinem Laden? Wahrscheinlich geht das gar nicht, oder?
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also auch das Tipp, das wird natürlich schön vorne eingesammelt. Ich habe eine Zeit lang oben das Lido-Deck, das ist so das Buffet-Restaurant, da habe ich mittags irgendwie so einen Salatposten gemacht. Da hatte ich einen Gast, den habe ich dann immer, wenn er die Hand gehoben hat, dann habe ich ihm schnell seinen Salat gemacht. Da habe ich dann mal $5 irgendwie immer für jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, bekommen. Und da war ich dann auf jeden Fall schon einer der High-Roller bei den Köchen.
Ich stelle mir das wahnsinnig demotivierend vor, wenn man nicht diese Bestätigung seiner Gäste bekommt, dass es ihnen schmeckt, was man da für sie zaubert, oder?
Ja, weiß ich nicht. Also das hat sich, glaube ich, auch geändert. Also das ist, glaube ich, ein spannender Punkt, weil heutzutage ist die Bestätigung oder wird die Bestätigung der Köche mehr gefordert als damals, weil damals war man in der Küche. Also da hatte man da vorne mit denen überhaupt nichts zu tun. Also auch, das hat alles der Service abgewickelt. Dass es Tipp gibt, wusste man. Das war so ein Mythos, der irgendwo rumwaberte. Aber der Mythos ist dann meistens in der Tasche von der Servicekraft verschwunden. Heutzutage ist es ja wesentlich offener und transparenter. Also auch bei uns im Restaurant, und wir sind ja nicht die Einzigen, da gehen dann die Köche mit an den Gast. Und bei uns wird das Tipp fair geteilt durch alle. Aber dieses Klassische, dass du jetzt irgendwie nach einer Bestätigung gesucht hast, ist nicht. Also die Motivation war für einen selber, diesen Teller so schön und so perfekt wie möglich zu machen. Also das war immer so dieses, auch für mich, wenn ich einen Teller angerichtet habe, habe ich den immer versucht, so wirklich perfekt und so schön wie möglich anzurichten. Hat natürlich dem Chef auch gefallen, aber ich habe es nicht für ihn gemacht, sondern weil ich selber dieses Auge hatte und wollte, dass dieser Teller schön aussieht.
Nun hast du ja jetzt einen Weg gewählt, wo du jetzt nicht mehr einer von vielen Köchen irgendwo in einem Schiff bist, sondern du bist ja jetzt hervorgetreten, du hast deinen eigenen Laden, du trittst ja öffentlich auf, du machst dir bei der Küchenschlacht mit und so. War das schon immer dein Plan? Oder ist das passiert?
Also, jein, so und so. Also ich hatte damals so einen Plan für mich, dass ich halt mit 28 wollte ich gerne Küchenchef sein, mit 30 wollte ich selbstständig sein. Das habe ich dann beides abhaken können, auch genau in diesem Zeitraum. Dass ich gerne einen Stern haben wollte, kam dann auch relativ schnell, als dann dementsprechend die Presse dann bei uns dann irgendwie über uns geschrieben hat. Dann war man so, ja okay, das liegt alles im Bereich des Machbaren, dass wir dann vielleicht doch uns irgendwie hier so einen Stern erkochen. Doch der Umfang, in dem wir uns jetzt bewegen, das hätte ich mir nicht erträumen lassen. Also das war jetzt auch nicht so die Idee, dass ich gesagt habe, ich arbeite jetzt dahin. Aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, das funktioniert alles ziemlich gut. Und so, wie ich es mache und wie ich mich auch rausarbeitet habe mittlerweile, weil das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, ich sitze jetzt hier mit euch, aber heute Abend ist Geschäft. Und ich werde nachher, nach der Aufzeichnung, noch ins Restaurant fahren, vollkommen klar. Aber die Menschen, die jetzt arbeiten, arbeiten jetzt, die kochen jetzt. Und ich quatsche hier mit euch ganz gemütlich. Also das ist ja auch etwas, was dazugehört. Also da muss man ja auch bereit für sein, sich da rauszuarbeiten und zu sagen, halt, ich gebe die Verantwortung ein gewisses Stück ab und sag, ey Mensch, Leute, ihr schafft das auch ohne mich, ihr seid alle toll. Ich komme nachher dann dazu und dann rocken wir den Abendservice.
Und du musst halt bereit sein, die extra Meile zu gehen. Wie du auch, Conny. Du hast heute Abend, hast du mir erzählt, auch noch Kochkurs und so.
Stimmt.
Hattest du diesen Generalplan, den ich jetzt gerade abgefragt habe bei Maurizio, oder ist das auch alles passiert?
Also man muss irgendwann schon ein bisschen Plan haben. Also ich war auch immer sehr chaotisch, sehr faul in der Schule und habe mich für diesen Beruf entschieden. Und ab dem Moment, wo ich meine Ausbildung bei Heinz Winkler angefangen habe, war mein Leben schon sehr, sehr aufgeräumt und organisiert. Und du kannst in so einem Restaurant eigentlich nichts dem Zufall überlassen. Also wenn ich weiß, dass ich nicht da bin, dann weiß ich, dass ich vorher mit meinem Küchenchef oder meiner Kathi drüber gesprochen habe, was zu machen ist, was zu organisieren ist, und dann funktioniert es auch. Aber einfach so in den Tag hineinleben funktioniert nicht mehr. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, das ist ja die nächste Challenge, so wie bei Maurizio jetzt mit zwei kleinen Kindern. Also wenn du dann auch noch eine Familie aufbaust, Kinder hast, das alles zu organisieren und auch noch ein bisschen Zeit für den Rest zu haben, das ist schon schwer.
Und ich glaube, da kommen wir dann auch wieder zurück auf diesen Punkt, dieses vorm Restaurant sitzen. Weil es gibt auf dem Weg von mir, also von unserem Restaurant zu mir nach Hause, gibt es auch eine Parkbank, was ich halt auch ganz gerne mache, mich da einfach mal hinsetzen. Und das ist halt wichtig, dass man halt bei diesem allen, der ganzen Stress, den man sich dann auch selber dann ja auch auferlegt, also ich meine, am Ende des Tages, ich muss hier nicht sitzen, das ist ja meine Entscheidung, dass ich mich hier hingesetzt habe und auch meine Entscheidung, dass wir jetzt diese Aufzeichnung gleich noch hier machen, mit der Küchenschlacht. Bringt mir natürlich auch alles ein bisschen was, aber nichtsdestotrotz ist es ja alles meine Entscheidung und ich muss dann aber auch auf mich gucken und muss auch schauen, halt so Mensch, Maurizio, bei all diesen, was ich mir aufbürde, brauche ich auch ab und zu mal ein paar Minuten, um halt einfach mal den Hund, der da langläuft, zu beobachten oder halt irgendwie so dieses American Beauty, dieses Blatt, was dann da so rum will, oder die Papiertüte ist das, glaube ich, ne? Oder Plastiktüte oder so, ne? So, das sind so diese kleinen Momente, wo man halt einfach mal ganz kurz einfach den Kopf abschalten muss. Und das ist, glaube ich, wichtig.
Ich kann das so gut nachvollziehen, weil ich sitze auch einfach gerne mal und gucke vornehmlich aufs Wasser. Ich gucke sehr gerne aufs Wasser und setze mich da einfach auf so eine dusselige Bank und mache auch mal wirklich gar nichts. Also da ist auch Handy aus und so. Du bist, glaube ich, eh ein großer Fan von Work-Life-Balance, wenn ich das richtig gelesen.
Ja, zu 100%, ne? Ja.
Also du hast irgendwann mal gesagt, bei dir arbeitet keiner länger als 8,5 Stunden. Wie funktioniert das?
Naja, also wir haben halt bei uns so ein Schichtsystem eingeführt. Also ich habe von Montag bis Freitag habe ich eine Produktionsschicht, die arbeiten von 8 Uhr bis 16.30 Uhr. Und ich habe von Dienstag bis Samstag eine Schicht, die arbeiten von 14 Uhr bis zum Ende. So, und die 14-Uhr-Schicht, die arbeitet ein bisschen länger, da wird dann aber jede Überstunde aufgeschrieben und die werden dann am Ende des Monats ausgezahlt. Und das ist halt etwas, was ich auch mitgenommen habe. Und da ist ja nochmal diese Frage nach der, was hat mir dieses Schiff gebracht, ganz, ganz wichtig, weil da sind so viele Faktoren gewesen, die ich nicht gut fand, wo ich gesagt habe, so, das kann so nicht sein, das möchte ich als Chef meinen Mitarbeitenden nicht bieten. Und deswegen habe ich das Ganze jetzt auch verändert und umgesetzt. Ist ein enormer Aufwand gewesen. Also wenn man sich anschaut, was für ein Apparat da jetzt mittlerweile dranhängt, ist wirklich, wirklich groß geworden. Aber es ist erfolgreich. Also wir bekommen viele Bewerbungen. Wir hatten jetzt im Service beim letzten Mal, als wir uns gesehen haben, vor 2-3 Wochen, hatte ich noch ein großes Service-Problem. Das habe ich jetzt mittlerweile behoben. Und das sind jetzt von einer Person im Service, mit der ich da kurzzeitig stand, sind wir zu fünft. So, und das funktioniert dann halt einfach nur mit guten Argumenten, die man hat und die man als Arbeitgeber einen Arbeitnehmer bieten kann.
Also du hast es gemacht, weil du es schlecht erlebt hast, wolltest es besser machen, nicht weil du irgendwo das Vorbild gesehen hast und so mache ich es auch.
Genau. Das war immer oder war und ist immer mein Ansatz gewesen, zu sagen, halt so das, was ich selber blöd fand, das mache ich anders. Ist ein sehr romantischer Gedanke, funktioniert aber auch nicht immer. Also ich erinnere mich ganz am Anfang, da hatte ich, bevor meine Frau noch mit eingestiegen ist, da hatte ich einen Restaurantleiter und ich habe gesagt, so Mensch, wenn das Mise en Place gemacht ist, also die Vorbereitung für den Abend, dann komm doch, wann du willst. Es war zur WM-Zeit, glaube ich. WM in Russland war das damals. Und dann ist er Fußball gucken gegangen und hat sich ein paar Bier reingeschraubt und ist dann ins Restaurant gekommen. Und da muss ich irgendwann sagen, okay, pass auf, ich sag dir, wann du kommst. So, das ist halt so. Ist dann halt auch so die Konsequenz. Und dann muss man halt schauen, okay, was geht nicht. Gewisse Dinge gehen oder auch halt, ich bin sehr liberal, sehr entspannt, was einen Tag mal mehr frei oder halt, wenn es 24 Urlaubstage aufgebraucht sind und man möchte irgendwie auf irgendeine Veranstaltung und hat keine U-Tage, dann bin ich der Letzte, der sagt, nee, ist nicht, weil du hast ja deine 24 Stunden aufgebraucht. Also da findet man immer 24 Tage aufgebraucht. Da findet man immer irgendwelche Lösungen, irgendwelche Deals oder was man auch machen kann. Und ich finde, das macht es doch dann auch aus. Und Work-Life-Balance bedeutet für mich natürlich auch auf mich gemünzt, dass ich mich da auch ein bisschen widerspiegel. Natürlich habe ich eine andere Work-Life-Balance, weil ich halt mit der Arbeit, die ich mache, das große Glück habe, mich wirklich komplett zu entfalten. Das heißt, es ist schwierig zu beziffern, wann fängt die Arbeit an, wann hört sie auf, ne? Aber mich macht es ja dann ja auch auf einer gewissen Art und Weise dann frei und befriedigt mich, wenn ich ein Gericht im Kopf habe, ich die Möglichkeit habe, ins Restaurant zu gehen, das aus meinem Kopf rauszukochen und zu sehen und zu schmecken, das hat genauso funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann ist halt so, das befriedigt mich und dann kann man sagen, okay, das ist auf Montag passiert, ist jetzt Arbeit gewesen oder ist es keine Arbeit gewesen. Aber am Ende des Tages, ich gehe nach Hause und bin glücklich.
Nimmst du dir eigentlich bewusst auch diese Ausdinger, Conny?
Das würde ich gerne tun. Ich träume auch manchmal davon, aber es gelingt mir nicht so richtig.
Naja, ich kann mir halt...
Weißt du, was vorstellen, auch, was auch so schlimm ist, ist ja, dass man sich auch so ein bisschen daran gewöhnt, irgendwie immer in diesem Hamsterrad zu sein.
Das wollte ich gerade sagen.
Ich ertappe mich dabei, ich kann überhaupt nicht einfach mal Füße hochlegen und auf den
Darauf Sofa, wollte ich hinaus.
Oder ein Buch aufschlagen.
Ich glaube, du bist nicht der Typ dafür.
Nee, es ist wirklich ganz, es ist so lustig.
Das finde ich das so toll, wie Maurizio drauf ist.
Absolut, absolut.
Also ich meine, verstehe mich da bloß nicht falsch, ich setze mich da keine anderthalb Stunden auf den
Bank.
Ne?
Das ist
Also das, noch über Minuten.
Wir sind da in einem Minutenbereich. Und, aber es gibt halt, es gibt kleine Stellschrauben, da kann ja jeder oder jede mal für sich so überlegen im Alltag. Ich habe zum Beispiel Instagram von meinem Handy verbannt. So, ich benutze Instagram nur noch im Browser, im Restaurant, also wenn ich im Büro sitze und gucke dann da rein. Dann lese ich halt, Mensch, ich habe eine Nachricht bekommen oder irgendwie, was auch immer da so passiert. Aber auf dem Handy habe ich es nicht mehr. So, weil das ist mich etwas, was ich selber gemerkt habe. Man guckt dann in die E-Mails, man guckt dann bei Instagram, man guckt dann im Reservierungssystem. Und das sind so Moves, wo ich mich jeden Morgen ertappe. So, Handy erstmal in die Hand nehmen, Reservierungssystem, okay, alles klar, Mails gucken und dann denke ich mir so, bist du bescheuert.
Mach dir doch erstmal einen Kaffee. Genauso wie meins.
Ja, es ist halt
und wie meins letztendlich auch, nur ich habe kein Reservierungssystem, aber ich gucke da auch als erstes natürlich raus.
So, und das sind ja diese kleinen Dinge oder halt, dass ich auf dem Sonntag mache ich das auch gerne, dass ich mein Telefon einfach zu Hause liegen lasse oder auch auf dem Montag. Dann schnappe ich mir die Kinder, mache was mit den Kindern und ich brauche mein Handy ja nicht. Also ich will ja nicht mit den Kindern telefonieren. Wenn mich jemand anruft, dann hat er halt Pech gehabt. Und dann lasse ich das einfach zu Hause. Wenn wir ein Telefon brauchen oder wenn meine Frau vielleicht zu Hause ist, dann sage ich halt, mein Telefon ist nicht dabei. Meine Güte, was soll denn passieren? Also zur Not kann man ja noch, wenn irgendwie was ganz Schlimmes passiert, kann man sich von irgendwem Handy leihen und dann zu Hause anrufen.
Also. Weißt du, was eigentlich das Schlimmste ist, was mir mal passiert ist? Dass ich im Abstand vom halben Jahr tatsächlich den Luxus von Urlaub mir gegönnt habe und meistens kaufe ich mir dann am Flughafen ein Buch. Und das habe ich getan, habe das Buch auch mit in Urlaub genommen, habe 2 oder 3 Seiten gelesen, habe es wieder mit zurückgenommen, habe es dann verschenkt an eine Mitarbeiterin und ein halbes Jahr später bin ich wieder in Urlaub gefahren, mir das gleiche Buch wieder gekauft, aber nicht, weil ich es weiterlesen wollte, sondern weil ich es vergessen habe, dass ich es nochmal hatte. Ja, das ist nicht schön.
Das ist
eigentlich ist es auch gar nicht lustig. Aber
ja, also eher ein bisschen traurig. Ja. Ne? Ja. Aber gut, dass du offensichtlich für dich da, wenn es nur ein paar Minuten sind, einen Weg gefunden hast und dich letztendlich ja auch so selbst disziplinierst und das durchziehst. Deine Frau Johanna haben wir jetzt ja akustisch schon kennengelernt, dass du mit der zusammenarbeitest. Die Tatsache, wie sieht dein restliches Team aus? Wie viel seid ihr?
Also das Team, das baut sich gerade ziemlich neu auf. Im Service, wie gesagt, sind wir jetzt zu fünft. Fest dabei ist mein Sommelier, der Tobias, der ist seit 2020 da. Und wir kennen uns aber auch schon aus Zeiten vorweg, also wir sind extrem lange. Und jetzt seit kurzem zum Küchenchef befördert ist das der Mirko. Der hat bei uns die Produktion geleitet und der ist derjenige, der kocht alles. Und da gibt es eine richtig tolle Geschichte. Ich habe halt, ich habe es ja gerade erzählt, ein Gericht gekocht raus aus meinem Kopf und es hat so gut funktioniert, geschmacklich sowohl als auch optisch. Und ich konnte aber ihm das nicht präsentieren, weil er war im Urlaub. Also habe ich einfach ein Foto gemacht und habe ihm dann, als er wieder da war, habe ihm das Foto gezeigt und habe gesagt, so, das machen wir ab nächste Woche im Menü. Und ich war noch am Überlegen, ob ich dann am Montag, weil er dann montags immer dann Vollgas macht, ob ich noch reinkomme und gucke. Und dann dachte ich, ach nee, weißt du was, jetzt lasse ich ihn einfach mal laufen. Und er hat es wirklich geschafft. Also das, hier kriege ich Gänsehaut. Er hat auf den Punkt den Geschmack getroffen, obwohl ich ihm nur ein Foto gezeigt. Also ich meine, das Foto zu sehen ist eine Sache, aber den Geschmack zu treffen, zu 100%. Wahnsinn. Also das war ein Moment, wo ich gesagt habe, so krass. So habe ich auch gesagt, so, Mirko, Alter,
danke. Besseren Küchenchefin?
Ja, also vielen Dank. Es. Ja.
Das ist also da muss schon ein spezieller Vibe da sein, ne? Auch bei dir und ja, Felix.
Also,
ne?
Ich habe auch so zwei Säulen. Also einmal mein Felix, der 100% meinen Geschmack kennt und meine Kathi genauso. Und beide sind teilweise seit, also Kathi über 20 Jahre, Felix jetzt bald 15 Jahre an meiner Seite mit Unterbrechung und das ist schon toll.
Das ist Gold wert.
Ja. Nein, das ist auch so wichtig, denn wie gesagt, ich bin heute hier eingesprungen bei der Küchenschlacht, jetzt machen wir noch Podcast. In einer Stunde geht mein Kochkurs los und ich weiß, dass Kathi alles perfekt vorbereitet hat, dass alles da ist. Und Das ist ein schönes Gefühl.
Genau, und ein großer Luxus. Ne? Also Das ist ja das dann auch, warum man das dann auch alles so machen kann oder warum wir das so machen können, wie wir es machen, weil wir halt Menschen im Hintergrund haben, die das dann wirklich so umsetzen, wie wir uns das vorstellen. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade die Vorbereitung laufen. Ich weiß, wenn ich nachher ins Restaurant komme, dann ist alles auf den Punkt vorbereitet und ich brauche mir da gar keine Gedanken machen. Und wir werden einen tollen Abendservice haben, die Gäste glücklich machen und es ist da ist dann auch wieder zurück auf diesen Punkt, sich dann vor das Restaurant zu setzen mit einem Glas Champagner. Dankeschön, das macht Spaß.
2022, der erste Stern. Ich sage jetzt mal der erste, kommen vielleicht noch ein paar. Stresst einen das oder beflügelt einen das?
Es beflügelt, definitiv. Also der Stern war ja jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, huch, da ist jetzt ein Stern und meine Güte, was im Druck, sondern halt, wir haben da schon drauf hingearbeitet und ich weiß auch, dass gewisse Situationen das halt ein bisschen verzögert haben durch diesen Lockdown. Wir hatten einen Test vom Michelin kurz vorm zweiten Lockdown und ich bin fest davon ausgegangen, dass wir 2021 einen Stern bekommen und habe dann, damals konnte man noch bei Michelin anrufen, habe dann angerufen und gefragt, Mensch, woran liegt es denn? Und dann hat er mir gesagt, der Chefredakteur, Mensch, Sie sind auf einen Stern getestet worden, wir brauchen aber noch einen Test. Ansonsten bekommen Sie keinen Stern. Und aber einen Test haben Sie auf jeden Fall schon mal sicher. Im Laufe des Jahres wird ein zweiter Test noch kommen. Und da wusste ich schon, okay, wir sind mit einem Bein dann schon so gut wie drin. Und mit diesem ersten Stern haben wir einen absoluten Andrang aufs Restaurant erleben dürfen. Und ich bin super froh, dass wir 22 und nicht 21 den Stern bekommen haben. Weil 22, es wurde wieder alles geöffnet, alles wurde gelockert. Wir haben den Stern bekommen. 21 ist ja dieser Marketing-Effekt so verpufft bei vielen. Also mit vielen, mit denen ich gesprochen habe, die den Stern bekommen haben, da ist dieser Effekt verpufft und ich konnte den komplett mitnehmen. Wir haben tolle Umsätze fahren dürfen, habe das Restaurant umgebaut, habe die Küche umgebaut und dann halt natürlich alles darauf aufgelegt, dass wir halt das, was wir erreicht haben, noch weiter ausbauen. Und da sind wir jetzt, wo wir jetzt sind und auch, denke ich, noch lange nicht am Ende. Also wir wollen uns immer noch weiterentwickeln und weitermachen. Dass wir unsere Stilistik gefunden haben, das ist jetzt ja schon seit Längerem und das ist halt das, worauf wir aufbauen können. Und das ist das Wichtige, glaube ich, dass man halt wirklich in dem sicher ist, in dem, was man macht.
Conny, ich stelle mir das schwierig vor, wenn man so ein Ding hat, du hast das ja auch gehabt, wenn man so ein Ding hat, wie geht man danach weiter vor? Also denkt man sich, never change a running system und einfach so weiter mal auf dem Niveau. Andererseits hat man ja auch irgendwie die Weiterentwicklung im Nacken. Also was macht man?
Also erstmal ist es, glaube ich, mit das allerschönste Gefühl, das man als Koch haben kann, diesen Stern zu bekommen. Ich erinnere mich noch an diese großartige Party. Und ich habe ja auch immer nur in Sterne-Restaurants gearbeitet und ich ich wusste immer, was ich tue. Ich habe auch irgendwann, also du spürst einfach so, ja, du bist auf dem richtigen Weg, ihn zu bekommen. Wenn du ihn dann hast, dann ist natürlich diese Frage, wie weiterentwickeln? Bist du mit dem zufrieden, was du hast, oder strebst du vielleicht auch noch den zweiten Stern? Also mir hat es nie diesen Stress gemacht, sondern weil ich einfach so viel Spaß daran hatte, auf diesem Niveau zu kochen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, weil das unter Druck und vielleicht auch mit krankhaftem Ehrgeiz sich weiterzuentwickeln, hat noch nie funktioniert. Und ich sage, am Ende mach es einfach lecker. Und das mit einer gewissen Raffinesse ist einfach, das ist das, was uns Spaß macht.
Wie ist denn jetzt dein Plan, Maurizio?
Naja, also ich bin auf jeden Fall, oder wir sind schon der Meinung, wir wollen zwei Sterne haben. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz klar. Ich meine, es ist immer ein bisschen, am Ende des Tages, wir entscheiden nicht darüber. So, und es sind dann ja mal aus zwei Warten zu betrachten. Also einmal, ich als Unternehmer, würde ich sagen, kann alles so bleiben, wie es ist. So, wir haben wirklich eine richtig tolle Auslastung der Zeit. Also wir sind fast täglich ausgebucht. Das macht unglaublich viel Spaß. Und aus der Seite würde ich sagen, wir brauchen gar keinen zweiten Stern. Dann ist aber natürlich dann ja auch noch der Küchenchef in mir und der dann sagt, halt, ja doch, auf jeden Fall. Also das ist halt etwas, da habe ich schon Bock drauf. Aber am Ende des Tages, ich kann es nicht beeinflussen. Also das können ja dann, das sind dann Nuancen. Also ein Stern, zwei Sterne, drei Sterne, da sind dann wirklich, es muss durchgehend perfekt sein, da darf dann nichts daneben gehen. Und wenn ich jetzt mit diesem Anspruch rangehe, dass ich auch ein bisschen Zeit für mich haben möchte, dass ich auch ein bisschen, dann darf ich aber nicht sauer sein, dass das nicht funktioniert. Generell denke ich, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Und es liegt nicht an mir, ob ich jetzt abends am Pass stehe und dass wir einen zweiten Stern bekommen oder nicht, sondern es liegt an mir daran, wie ich das Team gemeinsam mit Mirko einstelle, gemeinsam das Menü entwickle, ob es einen zweiten Stern gibt oder nicht. Und am Ende des Tages ist, wie gesagt, entscheidet das nicht ich, sondern das entscheiden die Inspektoren von Michelin und da habe ich sowieso keinen Einfluss drauf.
Und du musst einfach auch am Ende auch das Gesamtpaket sehen, weil das ist ja so, wie du auch sagst, weißt du, dann baut sich manchmal wieder ein neues Team auf, denn der Service ist ja genauso wichtig wie auch die Küchenleistung. Also klar, erster Stern, sagt man, ist immer 100% Küche, aber Da muss irgendwann, es muss so eingespielt sein, dass wirklich alle gemeinsam funktionieren, du einen tollen Sommelier hast, das Restaurant vom Service her toll geführt wird und diese Begeisterung, die alle haben, muss auf den Gast und vielleicht auch auf den Tester irgendwann überspringen. Und dieses Moment hinzubekommen, das ist manchmal nicht so einfach, weil es immer mal wieder auch Entwicklungen gibt, die man nicht voraussehen kann.
Das zu 100%. Und das ist halt, da kann halt, wie gesagt, ein blöder Tag, an dem so ein Tester dann da sein kann. Also ich meine, generell ist es, wenn es dann um eine Abwertung geht, kommt dann nochmal ein zweiter. Das ist jetzt nicht das Ding. Aber es kann dann halt ein Tag sein, wo sie sagen, naja gut, das war jetzt ein Stern. Punkt. Und dann kommen sie nicht nochmal wieder. So, und dann, also wenn das am Anfang der Testsaison ist, dann sitzt man da. Deswegen ist es in meinen Augen, ist es halt blödsinnig, sich dann Druck zu machen. Haben wir letztes Jahr relativ viel Druck uns gemacht und haben uns, ich weiß, dass sie auch häufiger bei uns waren zum Testen. Wir haben keinen zweiten Stern bekommen und da war für mich aber diese Erkenntnis so, ey, was soll ich mir so einen Druck machen? Und diese Zeit kurz bevor da die Sternevergabe ist, alle werden gefragt, hast du was von dem gehört, hast du was von deren gehört und oh, ist das
ätzend. Ah, da geht also dann wirklich, richtig der Flurfunk los, ja.
Pui. Wirklich, wirklich, wirklich. Und dann, wenn man mit so einem Funken Hoffnung dann da noch sitzt und das ist unangenehm. Das ist extrem unangenehm. Und ich habe dieses Jahr halt dann etwas gemacht. Ich habe dann dem Michelin geschrieben und habe gesagt, hey, bekomme ich jetzt eine Einladung oder nicht? Ich habe keine Lust, hier rumzuhängen. Und dann haben die mir geschrieben, sie sind nicht eingeladen. Ah, ja, okay, dankeschön. So, das war halt dann irgendwie eine Woche vor der Verleihung und alle anderen, mit denen ich dann noch geschrieben habe, die dann vielleicht für zwei Sterne in Frage gekommen wären, die haben sich dann noch bis zum letzten Tag, haben sie sich noch Hoffnung gemacht und ich war dann halt so, auch da, ich war dann wieder mit meinen Kindern unterwegs und habe mir diese Verleihung dann halt nicht angeguckt, auch wenn das viele Menschen dabei waren, die ich sehr, sehr gerne mag, auch unter anderem Christoph, der dann drei Sterne bekommen hat, aber ich hatte dann keinen
Interesse. Oder Robin.
Mehr. Robin, ja, natürlich, klar.
Da musste ich nämlich auch mal wieder einspringen bei der Küchenschlacht, weil Robin mich anrief und sagt, Conny, du glaubst nicht, ich bin von Michelin eingeladen worden, ich kann nicht die Woche moderieren und kannst du das übernehmen? Und dann habe ich gesagt, klar, aber unter einer Voraussetzung, dass du zu mir zum Kochen kommst. Und so haben wir ja vor zwei Wochen Sonntag.
Da werden die Deals gemacht.
Ja, klar. Nein, aber das ist einfach, das kann sich kaum jemand vorstellen, was das für ein Gefühl ist. Ich kenne es nur mit einem Stern, aber natürlich auch zwei oder drei Sterne ist.
Zu 100%, ja. Aber wie gesagt, am Ende des Tages, wenn man das, es ist ein tolles Gefühl, aber es ist dann auch ein Momentum, ne? Es ist ja auch etwas, was ich damals beim ersten Stern dann so für mich mitgenommen habe. Also das war dann halt so, wow, du bist jetzt Sternekoch, du. Und dann stehst du dann da vor deinem Restaurant und niemand öffnet dir die Tür, weil du musst immer noch selber aufmachen. So, ne? Es ist dann halt so, dann ist es scheißegal. Ja, so. Es ist irgendwie schön, so auf der einen Seite, aber wenn ich ganz ehrlich bin, manchmal vergesse ich, dass da so ein Ding hängt, sondern ich mache halt das, was ich mache und ich glaube, das ist halt das, was auch wichtig ist, dass man das macht, worauf man Lust hat und bei uns hängt in der Küche hängt nichts, was irgendwie auf den Stern hindeuten würde. Also es gibt ja auch Küchenchefs, die dann halt irgendwie ein kleines, dickes Michelin-Männchen da irgendwo in der Ecke sitzen oder hängen haben. So haben wir nicht. Das ist halt so, wir haben unseren Spaß und das ist halt das Wichtige. Und ich glaube, dann wird dieser Druck auch so ein bisschen rausgenommen.
Das macht dich, finde ich, sehr, sehr sympathisch, dass du so denkst. Das, was du machst, bezeichnest du selbst als regional kreativ. Jetzt gucken wir nochmal ein bisschen in deine Küche. Gibt es so ein Utensil in deiner Küche, was du am liebsten benutzt, auf was du niemals verzichten kannst und würdest?
Du sprichst von einem Küchenutensil, ja, also oder von
ein Gerät. Es kann ein Gerät sein oder es kann auch ein Produkt sein oder was auch immer.
Boah, das ist, also ich glaube generell Rauch ist auf jeden Fall wichtig in meinem Rauch. Rauch ist wichtig in meinem generell in dem, was ich mache. Also es ist viel Geräuchertes immer dabei. Ob es jetzt, und ich finde, das ist auch wichtig, da gibt es auch unterschiedliche Nuancen, ob man jetzt mit Tanne und dieses harzige Rauch hat, ob man halt mit trockener Apfelholz räuchert. Ne? Das gibt es halt wirklich. Sind große Unterschiede, das ist wichtig für mich. Und ansonsten ein Löffel. zum Probieren. Also ich weiß auch, ich habe auch schon
und
viele...
Und zum Auslecken.
Und zum Auslecken. Also ich habe auch schon viele Zusendungen bekommen, dass wie kann ein Sternekoch nur die ganze Zeit mit dem Löffel essen, wenn ich mal probiere. Also weil ich halt häufig auch immer nur einfach zum Löffel greife, weil das ist halt, ich habe immer große Löffelbank bei mir vorne stehen und so, wenn die anderen nicht schnell genug sind, dann knappe ich mir mal alle Löffel und schmeiße sie bei mir vorne rein, weil ich brauche
also
viele
Löffel. Also Löffelbar für alle, die das nicht kennen, ist wie eine Löffel-Badewanne. Ne? Mhm. Wir haben immer in unseren Küchen tatsächlich einen großen Behälter mit heißem, frischem Wasser. Da sind die ganzen Löffel drin, weil wir natürlich gefühlt 100 Mal am Abend probieren.
Genau, und da steht immer ein ganz großer Eimer direkt bei mir vorne im Pass.
Gibt es ein Produkt oder eine Zutat, die dich reizt, mit der du aber noch nicht gearbeitet hast oder noch nicht so oft gearbeitet hast?
Also jetzt mit die Caballeros, das war schon so eine, habe ich tatsächlich vorher noch nie zubereitet, weil ich bin ja jetzt nicht diesen klassischen Weg gegangen, dass ich halt durch diverse Sterneküche vorher gewandert bin. Ich war bei Christoph, ich war bei Anna kurz, aber das war es dann auch schon. Also Anna Skroll, die hatte damals in Pöseldorf den Laden neu aufgemacht. Und ansonsten habe ich halt jetzt nicht so diese klassische Sterne-Wanderjahre gemacht. Das heißt so Caballero, na gut, wenn man mit großen Tieren schon mal gearbeitet hat, dann weiß man, wie man die zubearbeitet. Das war schön, das hat Spaß gemacht, aber ich vermisse nichts. Also es gibt jetzt nicht das Produkt, wo ich sage, oh, möchte ich unbedingt mal zubereiten oder essen oder ich gehe gerne essen und lass mich dann auch gerne überraschen, aber es ist jetzt nicht, dass ich das ultimative Food suche und mich dann das verarbeiten muss.
Du hast Christoph angesprochen, wie war es in 4 Jahreszeiten?
Oh, es war waren lange Arbeitstage tatsächlich, war aber eine sehr, sehr schöne Zeit. Und Christoph ist tatsächlich einer der Chefs, wo, ohne jetzt irgendwie hier rumschleimen zu wollen, aber der einfach der beste Chef war, den ich so mitunter hatte. Also ich erinnere mich so an so Momente, wo ich dann halt schon seit morgens da stand und dann ist er auf einmal angekommen mit einem Kaffee und ein Stück Kuchen und hat gesagt, so Mensch, Maurizio, mach mal jetzt kurz Pause und lass uns mal ein Stück Kuchen und Kaffee. Dann haben wir uns auf den Posten gestellt, ich stand direkt neben ihm und haben dann Kaffee und Kuchen kurz gemacht und das sind so eine Sachen gewesen, die haben ihn halt einfach unglaublich sympathisch gemacht und natürlich war er auch sehr straight. Damals, ich weiß nicht, wir haben damals noch einen Stern, dann kam der zweite Stern und Christoph ist ja auch sehr, sehr perfektionistisch, aber er hat das cool rübergebracht. Das war nicht irgendwie, dass er einen fertig gemacht hat vor der versammelten Mannschaft oder so, sondern er hat halt einfach, er hat das gut umgesetzt und auch einen dabei motiviert.
Also hast du gute Erfahrungen in deinen Lehrjahren quasi gemacht, oder? Würdest du unterm Strich sagen?
Sowohl als auch. Also die schlechten Erfahrungen erzähle ich jetzt hier nicht.
Okay. Du hast auch einen grünen Stern bekommen, also für so, für faire Gastronomie. Das musst du vielleicht denjenigen erklären, die nicht wissen, was das bedeutet.
Ja, der grüne Stern wird für eine nachhaltige Küche vergeben. Das heißt, wenn man gewisse Dinge beachtet, das heißt, also dass man ressourcenschonend arbeitet, dass man versucht, auf Müll zu verzichten, auch dass die Mitarbeiter vernünftig entlohnt werden und dass da auch da auf die Zeiten geachtet werden. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, also es ist ein bisschen umstritten und auch von meiner Seite aus würde ich jetzt nicht unbedingt die Hand für ins Feuer legen und sagen halt so, der grüne Stern, das ist das Siegel hoch 10 und darüber geht nichts mehr. Am Ende des Tages wurde ich einmal vom Michelin angerufen und wir haben uns darüber unterhalten und dann haben wir diesen grünen Stern bekommen und ob es jetzt jedes Jahr nachgeprüft wird, keine Ahnung.
Hat das in irgendeiner Weise eine Außenwirkung, also auf Gäste?
Auf jeden Fall, ja. Es gibt Menschen, die reisen danach, richtig. Genauso wie nach den Sternen schauen die dann nach den grünen Sternen. Also das ist schon für mich, es klingt mal ein bisschen hart, aber also für mich ist es eigentlich nur ein Hinweis. Das wird immer, und das ist halt, da kritisiere ich tatsächlich den Michelin auch so ein bisschen, weil es wird immer als Auszeichnung deklariert. In meinen Augen ist es aber keine Auszeichnung, sondern es ist ein Hinweis wie, also hier wird besonders auf Nachhaltigkeit geachtet.
Zumal, wenn es nur nach einem Telefongespräch verliehen wird.
Ja, genau. Also das ist halt so, hier wird besonders auf Nachhaltigkeit geachtet. Hier sind Parkplätze vorhanden, Hunde sind nicht erlaubt. Und
Was, bitte? Hunde sind nicht erlaubt?
Nee. In einigen Restaurants nicht.
Das kann ja wohl nicht
sein. Bei mir früher auch nicht, als ich noch so ein bisschen mehr diese Feinkost-Situation hatte. Ging das nicht zusammen, aber wir sind ja sowieso größte Hundefreunde.
Ja, deswegen entrüstet es mich ja so.
Nein, seitdem mein Restaurant umgebaut ist, sind natürlich Hunde willkommen. Ich hatte gestern anderthalb Hunde sogar mit Stammgästen da.
Anderthalb?
Wie kommt das? Ja, Hundebaby und
Hunde. Welpis.
Ganz süß, ganz süß.
Nein, also von daher, also das ist für mich ist es halt so ein bisschen so ein Hinweis und wird ein bisschen mehr gehypt und ein bisschen mehr draus gemacht, als es dann vielleicht ist. Generell finde ich es wichtig. Bei uns ist es halt, meiner Meinung nach, ist es halt die Konsequenz aus dem, was wir machen. Wir arbeiten mit regionalen Produkten. Ich wäre ziemlich dämlich, wenn ich die kaufe, wenn sie gar keine Saison haben, weil sie viel teurer sind und nicht schmecken. Also das ist halt so die Konsequenz. Ich bin jetzt nicht derjenige, der hier rumläuft und sagt, mit der Nachhaltigkeitskeule, ihr müsst alle zusehen, dass ihr nur noch vom Biohof bezieht. Ihr müsst weniger Auto fahren etc. Sondern vieles ist halt einfach für mich einfach nur sinnvoll. Also dass ich jetzt hier in der Stadt nicht mit dem Auto groß durch die Gegend donner, dass ich sondern das Fahrrad benutze, dass wir hier aus dem Hamburger Umland die Sachen beziehen, weil es günstiger ist und kürzere Transportwege sind und ich da auch viel exakter kalkulieren kann, wenn mal die Ware halt nicht kommt, ne, dann kann man, das ist ja auch immer so ein Ding. Also wenn ich mir aus Japan irgendwie Fische bestelle, dann kann es auch mal sein, dass so ein Fisch nicht kommt und dann hast du es auf dem Menü stehen, musst du was anderes überlegen, das wird dann irgendwann schwierig. So, von daher ist das, dieser grüne Stern ist eigentlich nur die Konsequenz aus dem, was wir machen.
Bevor wir dich gleich in die Aufzeichnung entlassen, eine Sache vielleicht noch in die Zukunft geblickt, von wegen, du machst nicht viel Insta und so. Ich habe aber da trotzdem einen Hinweis gelesen auf Insta, dass es demnächst eine Reihe mit dir gibt, die Yes Chef heißt. Was verstehen wir drunter? Mach mal ein bisschen Werbung.
Ja, also natürlich mache ich auch ein bisschen Insta. Immerhin bin ich Unternehmer und habe dann auch noch so einen Unternehmer-Account, wo in mein Restaurant ein bisschen beworben wird. Genau, also Yes Chef, das ist eine Reihe, da sollst du ein bisschen hinter die Kulissen geführt werden. Da werden auch mal Küchentricks, Küchenhacks gezeigt und dann halt auch Mitarbeitende vorgestellt. Wie läuft das denn überhaupt ab? Also einfach mal, um zu verstehen, was macht denn die Küche des Restaurants zeigt so anders, so besonders? Wie kommt denn so ein Menü überhaupt zustande? Und da wird es immer mal wieder Einblicke geben, vielleicht auch mal eine Fahrt zum Produzenten. Da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen und gespannt sein.
Sehr, sehr coole Idee. Wir sind gespannt. Wir verlinken das natürlich alles in unseren Shownotes hier zu diesem Podcast und sagen ganz, ganz herzlichen Dank, dass du Zeit hattest für uns.
Ja, vielen, vielen Dank für die spontane Einladung.
Ja, wir danken dir und wünschen gleich guten Appetit als Juror der Küchenschlacht.
Viel Erfolg weiterhin und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben da draußen. Danke fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Da gibt's eine neue Ausgabe von Iswas Hase.
Wir freuen uns.
Tschüss.
Ciao.